Er gehörte nicht mehr dazu. Hatte er auch vorher nicht zur Volksgemeinschaft gehört. Die DPs in den Lagern in Zehlendorf und in Tempelhof waren, was er war. Personen ohne Platz. Weggeschobene. Vertriebene. Entwurzelte. Man kann das Wort nicht übersetzen. Leo war displaced, obwohl er seine Geburtsstadt bis dahin nie verlassen hatte. In Berlin lebte keiner mehr, zu dem er gehörte. Einmal sagten sie im Büro der jüdischen Gemeinde, dass eine junge Frau aus dem Wedding, Gertrud Romberg, nach ihm gefragt habe. Aber die wollte er nicht sehen. Gerade die nicht. In den Tagen der Luftbrücke brachte ein amerikanisches Frachtflugzeug ihn und andere DPs von Tempelhof nach München. Sie hockten in dem Kohlentransporter auf dem Boden und in München waren sie alle schwarz vom Kohlenstaub. Als sie sich in einer öffentlichen Toilette waschen wollten, musterte die Toilettenfrau mit ihrem Schrubber die jungen Männer verächtlich und murmelte: "Dreckige Preisen." Noch heute muss er grinsen, wenn er daran denkt. Vor kurzem waren sie noch Saujuden gewesen, nun Dreckspreußen. Das war der Abschiedsgruß. Von München ging es über Frankfurt nach Marseille und dort im Morgengrauen ans Wasser. Der Kapitän des maroden Kahns war ein Italiener. Nachts, im Bauch des Schiffes, hörte man 400 junge Menschen, die dicht an dicht auf den blanken Brettern lagen, im Schlaf seufzen und weinen. In allen Sprachen riefen sie nach den Toten. Am Tag aber sangen sie Hatikva und freuten sich auf das Land, das sie gerufen hatte, auf den neu gegründeten Staat, der ihrer sein sollte. Und nun ist Leo wieder hier, in der Gegend seiner Kindheit. Das Haus, in dem er aufgewachsen ist, braucht er nicht zu suchen. Er hat selbst gesehen, wie Kettenbomben im September 1943 sein Elternhaus und die daneben umfallen ließen wie Dominosteine. Elternhaus. Kettenbomben. Deutsche Wörter, die er seit Jahrzehnten nicht ausgesprochen hat. Nicht einmal gedacht. Seine Eltern gab es nicht mehr im September 1943. Und es war auch nicht ihr Haus gewesen. In dem gewöhnlichen Berliner Mietshaus hatten sie drei Zimmer mit Küche und Innenklo gemietet. Gar nicht so übel für diese Gegend. Die Kettenbomben hießen so, weil sie irgendwie aneinander befestigt waren. Mehrere gingen hintereinander los, hoben die Häuser dann von unten an. Er hat zugesehen, wie das Haus in sich zusammenfiel. Da war es längst schon nicht mehr sein Zuhause. In ihrer Wohnung, das wusste er, lebten ausgebombte Volksgenossen. Die wurden nun wieder ausgebombt. Er sah Menschen aus den Flammen rennen. Von schräg gegenüber, von Gertruds Erkerfenster aus sah er es, deren Haus in der Wagnitzstraße in dieser Nacht nicht getroffen wurde. Die Fensterscheiben waren mit schwarzem Papier beklebt, aber er hatte sich ein kleines Loch hineingerissen und beobachtete, wie im Kino, das Geschehen. Ohne Angst. Das war merkwürdig. Wegen der Druckwelle oder der Hitze barsten die Fensterscheiben. Sein Arm blutete. Er ging nach hinten zu Manfred, der in aller Ruhe im Dunkeln saß. Auch dort waren Möbel umgefallen und Porzellanfiguren flogen ihnen um die Ohren. Manfred sagte etwas über Zitterkaffee, so dass sie beide nicht aufhören konnten zu lachen. Nach Bombenangriffen gab es oft diese Sonderrationen Bohnenkaffee für die Überlebenden. Die Berliner nannten ihn Zitterkaffee. Leo und Manfred mochten gar keinen Kaffee. Gertrud trank ihn gern, doch sie war nicht auf die Durchhalteprämie angewiesen. Die beiden brachten ihr immer wieder Kaffeepäckchen und auch Zigaretten. Simon hortete ihre Schätze, die Tauschwährung, bei einer Frau Wiese. Leo findet es in der Erinnerung seltsam, wie unberührt er sein Elternhaus und das daneben verschwinden sah. Wie er neben Manfred in der Küche sitzen blieb, ein blau-weißes Geschirrtuch um den Arm gewickelt, und wie sie ohne Angst auf die Entwarnung warteten.